The good, the bad, the news. Ich könnte auch so auf dem Jahrmarkt arbeiten.
Ja, das kannst du auf jeden Fall. Ne. Du hast ein lautes Organ.
Ja. Will ich aber gar nicht, denn wir sind hier beim Podcast The Good, The Bad, The News.
Herzlich willkommen zur Folge 19.
Warum? Ich war mir gerade gar nicht sicher, welche Folge es ist.
Wir haben schon bald die 20 dann geknackt.
Oh oh. Also, ihr seht, es geht voran.
Genau, diese Woche sind wir wieder vollgepackt mit sehr, sehr interessanten Themen. Und ja, diese Woche haben wir eben, also ich persönlich habe eben ein paar Short News zu Beginn, würde ich sagen.
Das ist ja mal nett, dass die auch mal wieder kommen.
Ja, und dann noch dann nur ein Thema, das sich in ganz viele kleine Themen unterstückelt.
Okay.
Also ich will nicht zu viel verraten.
Ich
bin verwirrt,
ja. Ich habe zwei große Themen mitgebracht.
Okay, ja, das können wir noch einteilen.
Wir finden schon den roten Faden, denke ich mal.
Genau. Ja, beginne ich direkt mal mit den Short News zum Reinstarten.
Ja.
Wir haben ja schon öfters mal das Thema Tesla Gigafabrik in Grünheide thematisiert hier im Podcast.
Ja, das stimmt tatsächlich.
Und da gibt es wieder so ein paar News, nicht mega relevant, aber jetzt kam wohl raus nach ein paar Recherchen und Dokumenten, wie auch immer.
Endlich wird der Technobunker gebaut.
Nein, leider nicht.
Schade.
Der wurde nicht thematisiert.
Mist.
Sondern der wird deutlich kleiner als gedacht. Also die Fabrik wird deutlich kleiner als gedacht. Die ganze Batterieproduktion fällt raus und manche weitere Bereiche werden eben gar nicht dort gebaut dann am Ende.
Ist es dann noch Giga?
Genau, das frage ich mich jetzt auch noch, ob das nicht einfach wieder nur Marketing war gefühlt. Und am Anfang hier große Gigafabrik versprochen und jetzt ist doch wieder eine kleine 10-Mann-Bude. Nee,
ich weiß
so nicht. Jetzt nicht, aber also die wird doch deutlich kleiner als erwartet.
Aha.
Genau, das ist die erste Show-News. Dann war auch sehr groß in den Medien, will ich gar nicht mehr so drauf eingehen, weil das wurde, glaube ich, schon recht gut journalistisch aufgearbeitet. Das Thema Hongkong und China, da hat der Volkskongress von China ja eben das umstrittene Sicherheitsgesetz verabschiedet.
Ja, und das stimmt.
Und Hongkong irgendwie somit unter eine bestimmte Strafe gestellt, dass jegliche Aktivitäten...
Naja, damit ist ja Hongkong irgendwo seiner Freiheiten beraubt, ne? Muss man genau, halt so sagen. Ja. Also die Unabhängigkeit ist damit verloren gegangen.
Komplett eigentlich. Und jetzt wurde auch schon so historisch mehr oder weniger schon der erste festgenommen, der wohl eine Unabhängigkeitsflagge nur geschwenkt hat und die Polizei hat wohl auf Twitter dann gepostet, wie man sieht, dass dieser Mann eben diese Unabhängigkeitsflagge schwingt auf dem Bürgersteig und dabei noch ein T-Shirt mit der Aufschrift Free Hong Kong trägt. Also es ist wirklich nichts irgendwie Gewalttätiges, Schlimmes, irgendwas, sondern einfach nur, er hat Meinung bezogen irgendwie und somit wurde er direkt festgenommen. Also das ging dann jetzt durch dieses neue Sicherheitsgesetz eben.
Und das twittert die Polizei?
Das twittert tatsächlich die Polizei.
Auch wild.
Das hat mich auch ein bisschen verwundert tatsächlich. Ja. Die USA reagieren direkt und wollen nun keine militärischen Güter mehr in die Sonderverwaltungszone eben liefern nach Hongkong.
Okay.
Also irgendwie ist da schon wieder komplett Polen offen. Ja, sagt man das so?
Was? Polen offen?
Auf jeden Fall ist da jetzt schon wieder komplett alles am Durchdrehen, würde ich sagen.
Ja, total.
Genau, dann nächste Short News. Und zwar der Buchhändler in Groß. Hugendubel, nenne ich es mal.
Der oder? Buchhändler in Groß?
Ja, das ist ja keine kleine Buchhandlung. Ach so. Das sind ja so gigantische Buchhandlungen.
Das stimmt.
Hugendubel ist stark in die Kritik geraten. Beziehungsweise viele haben auch zum Boykott sogar aufgerufen. Aufgrund der Tatsache, dass sie sich eben geweigert haben, bestimmte Werke, die gegen LGBTQ-Community nicht hetzen, aber eher sich dagegen aussprechen, haben sie sich geweigert, die aus dem Sortiment zu nehmen.
Okay.
Das heißt, die haben nicht klar Stellung bezogen. Also sie stellen sich irgendwie nicht aktiv hinter die LGBTQ-Community. Bisschen kritisch, aber natürlich ist es auch irgendwie verständlich, dass sie auch halt Werke vielleicht im Sortiment haben wollen, die auch einfach Leute ansprechen, die halt kontroverse Meinungen haben vielleicht.
Ja, aber ich finde es nicht so verständlich. Weil muss man ja nicht unterstützen sowas.
Genau,
also,
da kann man
ich weiß ehrlich gesagt Statement nicht, beziehen, ja. Um was für Werke es sich handelt, wie genau da drin,
ja, das was das ich jetzt thematisiert auch nicht genau wird. Rausgehört, aber
also ich finde, das muss nicht sein.
Muss nicht sein, auf keinen Fall. Willst du dann direkt mal...
Soll ich dann ein großes Thema jetzt behandeln? Ich habe ja zwei und es geht bei beiden um Ereignisse zum 1.7. Mhm. Also vom Mittwoch, wir nehmen ja wieder am Freitag auf, ist also noch ziemlich aktuell.
Ja.
Und mein erstes Thema ist die EU-Ratspräsidentschaft von Deutschland.
Oh.
Yay.
Das klingt schon wieder so spannend.
Bist du sicher begeistert? Ja, ich wusste, dass du sowas sagen würdest. So ein Hieb von der Seite. Aber ich finde es tatsächlich sehr spannend. Bevor wir da aber richtig reinstarten, müssen wir uns vielleicht nochmal anschauen, was das überhaupt bedeutet. Ne? Wir sind ja in der Regel nicht so super fit darin, die einzelnen Organe der EU alle nacheinander aufzuzählen, vor allem, weil die auch immer so ähnliche Namen haben. Ne? Ja. Wenn ich sage, dass Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft übernimmt, heißt das, dass sie den Vorsitz für den Rat der Europäischen Union übernehmen. Nicht zu verwechseln natürlich mit dem Europäischen Rat. Ne? Kurz nochmal der Unterschied. Oh Mann. Also der Europäische Rat ist quasi gebildet aus den Staats- oder Regierungschefs der Mitgliedstaaten und der Rat der Europäischen Union quasi, das sind Räte, die sich aus nationalen Ministern zusammensetzen. Also ganz verschiedene Gruppen und verschiedene Räte auch geben. Aha. Und genau da übernimmt Deutschland jetzt den Vorsitz. Okay. Was wir eben noch haben daneben, die Europäische Kommission, kennen wir ja, würde ich sagen, seit Ursula von der Leyen da den Vorsitz übernommen hat.
Genau, das war in den Medien auf jeden Fall.
Und das Europäische Parlament, was wir ja erst letztes Jahr gewählt haben.
Ja, bestimmt.
So, bestimmt, da war ich sicher anwesend. Wenn wir uns die aktuelle Lage anschauen, ist es natürlich nicht die beste Zeit, würde ich sagen, um jetzt den Vorsitz des Rates der Europäischen Union zu übernehmen. Also wir haben Corona als großes, großes Thema, was diese Ratspräsidentschaft sicher begleiten wird.
Mhm.
Ganz kurz muss ich dazu noch sagen, eine Ratspräsidentschaft dauert 6 Monate.
Halbes Jahr.
Also immer ein halbes Jahr,
ja.
Wechseln sich quasi die verschiedenen Mitgliedstaaten ab.
Und wer war davor?
Davor war Kroatien.
Okay, interessant.
Genau, jetzt ist aber Deutschland an der Reihe. Und wie ich gerade schon anfangen wollte, die schwierige Lage zu beschreiben. Ne? Es ist ja nicht so, dass wir nur eine Pandemie zu bekämpfen haben, sondern daraus haben wir natürlich auch eine sehr schwierige wirtschaftliche Situation. Eben die Verschuldung der EU als ganz großes und wichtiges Thema auch. Die politische Situation ist weiterhin kritisch. Ne? Wir schauen nach Ungarn, wir schauen nach Polen, wir schauen den Brexit an, der in dieser Ratspräsidentschaft ja über die Bühne gebracht wird, mit oder ohne Abkommen. Dann wir schauen international, China, USA, das sind alles gerade kritische Beziehungen eher. Läuft also nicht so gut. Und wir haben immer noch eine desolate Migrationspolitik. Nur weil wir da jetzt gerade nicht drüber reden, so richtig in der Öffentlichkeit, heißt es ja nicht, dass die Menschen da nicht mehr vor der Grenze sind. So.
Ja.
Überraschung. Und, es ist noch nicht genug, natürlich auch die große, große Aufgabe, das Ganze mit dem Klima in Verbindung zu bringen, beziehungsweise mit dem Green Deal, den ja Ursula von der Leyen da auch anstrebt. Ne?
Voll, okay, also super schwierige Zeiten und eigentlich
schwierig.
Bekommt man gar nicht so richtig das vielleicht durch, was man eigentlich sich vorgenommen hat vor ein paar Jahren schon, sondern jetzt sind wieder ganz akute Probleme, die man eigentlich zuerst lösen muss.
Genau, das
aber
muss man nämlich.
Ich finde es auf jeden Fall richtig cool, dass jetzt so zwei Frauen quasi an der Spitze der EU aktuell quasi so stehen.
Auf jeden Fall. Also mit Angela Merkel und Ursula von der Leyen, die sich ja auch schon sehr lange kennen und sehr lange in der Politik sind, sehe ich das wirklich, also da hatte ich, sehe ich so Potenzial. Ne?
Ja,
habe ich Potenzial gesehen. Weswegen ich es auch als große Chance irgendwo empfinde, dass da was auch Positives rauskommen könnte. Aber wie du bereits gesagt hast, diese EU-Ratspräsidentschaft, das ist was, das hat man, da bereitet man sich eigentlich schon sehr lange im Voraus drauf vor und hat irgendwie Themen, die man da durchbringen will. Und jetzt wurde das ganze Konzept so ein bisschen auf den Kopf gestellt. Ne? Und wir dürfen nicht aus dem Auge verlieren, dass das ja auch Angela Merkels letzte große Handlung sein wird.
Ja.
Bevor sie sich ja dann wohl aus der Politik zurückzieht erstmal. Also es ist eigentlich was sehr, sehr Wichtiges und Spannendes. Und ich bin jetzt auch niemand, der hier irgendwie so den Europapulli anhat und Fahnen schwenkt, ne, und sagt, juhu, die EU ist echt super mega geil. Aber jetzt gerade im Moment wäre es super wichtig, glaube ich, dass man da irgendwo einen gemeinsamen Weg findet und das, was sich irgendwie Gemeinschaft nennt, ja auch als solche stärkt. Und das kann man schon schaffen, wenn man den Vorsitz inne hat. Vor allem Deutschland kann das schaffen, weil Deutschland ja ein sehr einflussreiches Land auch in der EU ist an
ja,
sich.
Ja, ja,
vielleicht, wenn wir kurz zu den Aufgaben erstmal kommen, die man überhaupt hat, wenn man den Vorsitz hat. Ne? Da geht es eigentlich mehr darum, dass man quasi ein bisschen so den Leitfaden vorgibt, beziehungsweise ein bisschen so die Sitzungen des Rates oder der Ausschüsse und Arbeitsgruppen eben leitet und auch nach außen den Rat vertritt, beziehungsweise auch gegenüber anderen EU-Organen vertritt.
Mhm.
Das heißt aber schon, dass man auch Einfluss auf die Agenda nehmen kann und irgendwie eine Richtung irgendwie versuchen kann vorzugeben.
Ja, okay, interessant. Aber ich finde es irgendwie voll krass, dass man die Zeit so voll nutzen muss, weil es dauert wieder ewig, bis man wieder dran ist quasi, ne?
Genau, das dauert
weil
ewig.
Weil bei 27 Mitgliedstaaten alle ein halbes Jahr, das dauert ja Jahrzehnte irgendwie, bis du irgendwie wieder dran bist. Und dann muss man die Zeit eigentlich voll krass nutzen, so für die Themen, die einem selber wichtig sind. Aber wie gesagt vorhin, das kann man ja quasi in der aktuellen Zeit kaum machen.
Ja, total. Und wenn wir das anschauen, wie du gerade schon gesagt hast, die letzte deutsche Ratspräsidentschaft war 2007. Also das ist wirklich schon lange her. Und damals aber auch schon unter Angela Merkel.
Ach, wow.
Die ist natürlich schwer mit der jetzigen Situation zu vergleichen. Das war damals einfach ganz anders. Ich würde sagen, auch irgendwo eine einfachere Zeit natürlich.
Ja.
Auch wenn die Weltwirtschaftskrise bevorstand. Damals aber noch nicht
das
akut
noch
war.
Keiner.
Nee, genau. So, weil das eben so wichtig ist, wie du betont hast, hat sich dazu vor kurzem dann auch ein Koalitionsausschuss der Koalition dazu Gedanken gemacht. Und das Motto dieser Ratspräsidentschaft heißt: Gemeinsam Europa wieder stark machen.
Okay, wow, mega kreativ auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Das war ein Treffen, dieser Koalitionsausschuss hatte ein Treffen von rund 2,5 Stunden.
Okay, fix.
Ja, das war knackig, ne? Und kam zu großartigen Ergebnissen. Eine Pressekonferenz gab es danach nicht, war nicht nötig.
Mhm.
Und die schriftliche Erklärung war wohl sehr knapp und kürzer als eine DIN-A4-Seite. So kannst du den Umfang vorstellen.
Oh Mann.
Zusammengefasst, der Leitgedanke des Ganzen für die Ratspräsidentschaft: Man möchte ein stärkeres und innovativeres Europa, ein gerechtes Europa, ein nachhaltiges Europa, ein Europa der Sicherheit und der gemeinsamen Werte, ein starkes Europa in der Welt. Ja, also
irgendwie nicht so spezifisch, sondern voll allgemein gehalten und so. Das sind so große Themen, die nicht in einem halben Jahr erreicht werden können. I don't know.
Also schwammiger geht's nicht, würde ich sagen. Das ist schon die Spitze so. Fand ich super schade, weil ich eben schon auch wirklich Hoffnung da jetzt eigentlich reinsetzen wollte. Aber wenn dann sowas irgendwie präsentiert wird, so hingeklatscht wird, sage ich mal, ist es super schade. Ich meine, also
das ist irgendwie so ein Feeling wie in der Schule oder in der Uni, wenn man so eine Präsentation machen muss. Noch sich so irgendwie verquatscht und 10 Minuten vor Präsentation nochmal sich kurz hinsetzt, alles runterradert von Google und das dann präsentiert, so richtig so lieblos einfach.
Ja, das ist echt lieblos.
So ein Feeling habe ich gerade.
Ja, unkonkreter geht's nicht. Und vielleicht ein Beispiel dazu, was mich auch persönlich geärgert hat. Ein ursprüngliches Ziel dieser Ratspräsidentschaft war, Frauen in Führungspositionen zu stärken, explizit das zu machen, wurde aber gestrichen. Und ersetzt durch, man möchte die Gleichstellung von Frauen und Männern weiter vorantreiben. Also,
ja, okay, ich verstehe.
Ich verstehe, aber so, Ambition sieht halt anders aus. Also,
ja.
Fand ich schade. Das war natürlich nur ein Beispiel, aber ich finde, das zeigt das ganz gut. So, und ich verstehe natürlich alle Stimmen, die sagen, es ist einfach gerade eine crazy Zeit, wir können auch einfach nicht so viel durchsetzen und so weiter. Aber ich weiß nicht, einfach dieser Koalitionsausschuss hat mich enttäuscht.
Ja.
Wollte ich nur kurz sagen.
Okay.
Und ich glaube, damit können wir das Thema auch abschließen.
Okay.
Wir werden sehen, was sich dann ergibt.
Interessant, Mensch. Ich habe mir diese Woche ganz viel Unternehmen angeschaut. Wir hatten ja schon mal eine Folge der Unternehmenscheck.
Ja, das stimmt.
Aber es geht ein bisschen in eine andere Richtung. Und zwar habe ich mir angeschaut, wie Unternehmen teilweise rassistische Stereotype bedienen und diese jetzt im Zuge der Black Lives Matter Bewegung ändern oder eben auch nicht ändern.
Und okay, richtig spannend.
Wie Unternehmen da eben zum Teil darauf reagieren. Die zwei berühmtesten Beispiele, die jetzt auch in den Medien waren, sind eben der Reishersteller, nächstes Mal Uncle Ben's.
Ja.
Die wollen jetzt auf jeden Fall ihre Verpackung bzw. ihr Logo ändern, Da bisher das Logo von Uncle Bens eben einen weißhaarigen Afroamerikaner zeigt, nach Abbild eines texanischen Reisbauerns.
Ja.
So, und was ich ganz interessant finde, dass ich mir noch nie so richtig bewusst war, tatsächlich als weißer Privilegierter natürlich,
ja.
Ist, dass dieses typische Uncle oder Aunt, dass es irgendwie so ein bisschen abwertend formuliert ist. Ah, das ist der Uncle. Aber eigentlich hätte ja der Begriff Mr. oder Mrs. für jemanden hätte verwenden werden müssen. Und ist so abwertend verlieblicht. So mit Uncle Bens ist stark in die Kritik geraten, aber haben da auch doch recht schnell reagiert. Aber das neue Logo steht noch nicht fest. Das wird jetzt erstmal noch natürlich designt.
Mhm. Ja, ist total spannend, was mir gerade noch in den Kopf gekommen ist. Ne? Natürlich auch so Geschichten wie Onkel Toms Hütte, ne? Wenn wir jetzt aufs Deutsch übertragen.
Mhm, ja.
Ist ja auch eine Geschichte, die sich um Sklaverei dreht.
Genau, und dann, also dann wird eben Onkel, oft dieses Onkel
Tante
und Junge
abwertend,
ja, auch
gegenüber schwarzen Menschen. Ja,
genau.
Spannendes Thema.
Dann weiter geht's. Also ich habe wirklich einige Beispiele rausgesucht,
okay,
deswegen
cool,
meinte ich
ja
am Anfang, dass ich rund auf
ja, jetzt verstehe ich, glaube ich.
Es geht um den US-Getränke- und Lebensmittel-Multi Pepsi.
Ah ja.
Und der hat eine Marke, Aunt Jemima heißt die. Die macht so Frühstückspfannkuchen, Sirup, also alles so Frühstücksgeschichten. Und die haben eben auch eine alte schwarze Frau als Logo, die eben so eine Art Haushälterin, würde ich sagen,
ja,
darstellt. Die wahrscheinlich dann früher irgendwie den besten Pfannkuchen-Sirup oder so gemacht hat.
Ja.
Und daraus entstand dann dieses Logo irgendwie so. Und nach starken Rassismusvorwürfen bekommt dann auch diese Produktpalette eben einen neuen Anstrich, hoffentlich.
Ja.
Genau, die Marke kann ich tatsächlich vorher auch nicht,
nee,
aber ja, gerade Pepsi und so, das kennt man ja auf jeden Fall
auf
schon.
Auf jeden, ja.
Dann geht's weiter, was ich echt krass fand und auch noch nicht wusste, wo ich selber schon oft in diesen Supermärkten war in den USA, nämlich es dreht sich um Walmart. Also man kennt es vielleicht, man muss ab und zu mal, um den hochprozentigen Alkohol zu haben, einen Mitarbeiter rufen, der dir dann so eine Glasvitrine öffnet. Das kennt man ja vielleicht. Allerdings bei Walmart ist es so, dass vor allem Afroamerikaner das Personal von Walmart eben rufen müssen, um an Glasvitrinen bzw. verschlossene Produkte ranzukommen. Aber warum? Also was für Produkte wollen die?
Ja, frage ich mich auch.
Es geht nämlich darum, dass die Händler überwiegend solche Produkte eingeschlossen haben, die bei Schwarzen beliebt sind, wie zum Beispiel spezielle Haarpflege- und Schönheitsprodukte.
Ah, okay.
Also wahrscheinlich vor allem für Afrohaare in die Richtung.
Ja, eben, die ja sehr spezielle Pflege
oder,
auch brauchen.
Ja, oder eben dann wurden sie mit so Diebstahlschutz versehen. So.
Krass, okay.
Also die Botschaft war ganz klar von Walmart irgendwie, Schwarze stehen unter Generalverdacht.
Ja, total.
Fand ich irgendwie mega krass, habe ich gar nicht so richtig wahrgenommen. Natürlich,
nee.
Diese Rassismusvorwürfe werden schon jahrelang jetzt hier angebracht, logischerweise, ist ja auch verständlich. Im Zuge der Black Lives Matter-Bewegung haben sie jetzt ein bisschen eingelenkt und haben jetzt die Entscheidung getroffen, eben die multikulturellen Haarpflege- und Schönheitsprodukte, wie sie es nennen, nicht mehr in verschlossenen Behältern zu platzieren.
Mhm.
Ja. Aber irgendwie ist es halt trotzdem doof, dass sie das jetzt quasi erst machen, wo sie unter dem größten Druck ever
stehen. Ja.
Aber nicht nur Walmart reagiert auf solche Bewegungen, sondern auch ein US-Verbandhersteller, Band-Aid, nennen die sich. Die herstellen so Pflaster und Ähnliches her eben. Und die kündigen an, jetzt eben auch Pflaster in unterschiedlichen Hauttönen rauszubringen.
Ah,
finde
ja,
ich
klar.
Eigentlich ganz cool.
Auf jeden Fall.
Jetzt soll es eben in drei verschiedenen Varianten rauskommen, mit hier hell, medium, sowie verschiedenen braunen Schwarztönen. Und genau, finde ich irgendwie auch komisch, dass man da noch nicht drauf gekommen ist,
ja,
bisher.
Ja, total.
Und das ist jetzt irgendwie in 2020 plötzlich so ein Thema wird, so, ah,
ja,
könnte man das ja mal so machen. Eigentlich auch krass.
Ja, echt so.
Weiter geht's. Ich habe noch,
okay,
hab noch ein paar für euch. Zieht euch warm an. Es geht um Starbucks. Ging auch ein bisschen durch Social Media, würde ich sagen.
Mhm.
Starbucks hat nämlich zunächst untersagt, dass die Bediensteten ihre T-Shirts mit der Black Lives Matter Botschaft oder ihre Anstecker, die sie öffentlich zeigen eben, dass sie das nicht während der Dienstzeit tragen dürfen. So, nach wieder heftigster Kritik haben sie dann auch wieder eingelenkt und nun haben sie sogar selber T-Shirts rausgebracht, die alle Bediensteten gleich tragen, wo wirklich so eine geballte Faust drauf ist und so Protestschilder, also sieht ganz cool aus. Aber ja, das ist halt auch wieder so eine Sache, ne?
Ja, und selber wären sie da auch nicht drauf gekommen.
Genau. So, dann ein Thema, worüber wir schon geredet haben, glaube ich, Volkswagen.
Ja, das stimmt.
Das war vor der George Floyd Black Lives Matter Bewegung. mit ihrem 10-sekündigen Werbevideo für den neuen Golf. Das müssten aber hoffentlich alle mitbekommen haben.
Ja, darüber haben wir geredet.
Genau, wollte ich aber einfach nochmal kurz erwähnen. Das war ja auch jetzt irgendwie so ein Thema mit Unternehmen und Rassismus. Und als letztes Thema, also vorletztes Thema, mal gucken, geht es nochmal um Adidas. Wir haben halt echt die größten Marken gefühlt am Start. Alle irgendwie mit Rassismus in Verbindung gebracht. Ja. Und zwar die Personalchefin von Adidas, Karen Parkin heißt sie, hat jetzt ihr Amt niedergelegt. Warum hat sie das? Sie soll wohl Rassismus als Lärm betitelt haben und auch gesagt haben, sie glaube nicht, dass die Sportmarke Adidas ein Rassismusproblem habe. Ja, das sind so Sätze, die halt vielen Menschen sauer aufstoßen, würde ich sagen. Und dann haben sie eben auch viele Mitarbeiter wirklich viele große Sachen ihr vorgeworfen. Und dann war es besser, dass sie ihren Posten wohl niedergelegt hat. Und als Folge dieser Kritik kündigte dann Adidas eben an, 120 Millionen Dollar an diverse Initiativen in den USA zu spenden und auch noch in viele weitere Bereiche sich einbringen wollen. So, das soweit zu den Unternehmen, die eben irgendwie auf Rassismus reagieren. Was sind noch dein zweites großes Thema diese Woche?
Es sind nämlich nicht nur Unternehmen, die Kritik geraten, sondern auch Russland steht im Moment in der Kritik, beziehungsweise Wladimir Putin.
Wahrscheinlich nicht nur im Moment, ne?
Irgendwie schon wahrscheinlich immer. Nicht nur im Moment, genau. Jetzt gerade aber akut, denn, oder fangen wir so an, es ist ja kein Geheimnis, was für ein machtgeiler Boy der Wladimir ist.
Oh Mann.
Wir wissen das. Das wissen wir schon lange. Ich meine, er ist auch schon lange im Amt so.
Wie, wie lange ist er schon im Amt im Vergleich zu Angela Merkel eigentlich? Sind die so gleichzeitig? Das habe ich gar nicht auf dem Schirm.
Angela Merkel, das hatten wir in einer frühen Folge, kam ja 2005 ins Amt.
Ja.
Wladimir Putin ist seit dem Jahr 2000 mit Unterbrechung. Er war auch eine Zeit lang Ministerpräsident und dann wieder Präsident.
Ah, okay.
Ist er aber im Amt, so.
Krass, okay.
Genau, also eine ganze Weile. Und so wie es aussieht, könnte er das auch noch eine ganze Weile bleiben.
Mhm.
Das bedeutet dann, er wird weiterhin oberkörperfrei, auch mit seinen über 60 Jahren, über russische Tundren und demokratische Grundsätze hinweg galoppieren.
Okay, ich verstehe.
So ein Vibe nämlich.
Ja.
Ja, diesen Satz habe ich tatsächlich vorgeschrieben.
Sonst
reden wir meistens so frei. Ja. Aber den habe ich mir überlegt als Einleitung zum Thema Russland. So what happened in Russia?
Yes.
Eine ganze Menge. Es geht aber grundsätzlich um eine Volksabstimmung bzw. Volksbefragung, die eben auch am 1.7. am Mittwoch stattfand. Putin hat ja seit längerer Zeit ein Problem und es heißt 2024. Da würde nämlich eigentlich seine letzte Amtszeit enden und er könnte nicht nochmal als Präsident kandidieren.
Aufgrund des Gesetzes oder aufgrund?
Ja.
Ah, okay.
Aufgrund der Verfassung. Das heißt, was macht so ein Mann wie er, wenn er noch keinen Bock hat, sein Amt abzugeben? Er ändert einfach die Verfassung. So.
Ja,
das macht und das Sinn. Ist jetzt geschehen. Und zwar so, seine bisherigen Amtszeiten werden quasi auf Null gesetzt. Also so, als wäre er noch gar nicht im Amt gewesen. Das bedeutet, er könnte noch bis 2036 im Amt bleiben.
What? Aber wie kann er denn jetzt seine Amtszeiten auf Null setzen?
Ja, das hat er sich jetzt so überlegt. Und wollte das, beziehungsweise hat das formal alles schon vor dem Ausbruch der Pandemie in Russland, und die ist ja in Russland auch relativ stark ausgebrochen, hat er davor alles schon beschlossen. Er wollte aber auch dringend noch diese Volksabstimmung haben als Zeichen seines Zuspruchs von der Bevölkerung. Und meinte nämlich, wenn die Reform angenommen würden, Zitat, dann kann niemand sagen, dass hier was nicht stimmt. Es ist eine höhere Form der Demokratie. Es ist ein Ausdruck des Volkswillens.
Es ist eine höhere Form der Demokratie.
Ja.
Oh Mann.
So nämlich. Jetzt ein paar Impressionen von der höheren Form der Demokratie. Die Wahlkommission veröffentlichte ihre Ergebnisse bereits Stunden, bevor die Volksbefragung überhaupt beendet war. Filmaufnahmen aus Wahllokalen zeigten, die Passdaten wurden nicht immer überprüft, also da konnte quasi jeder hingehen. Und in den sozialen Medien berichten viele, dass sie das auch getan haben, und zwar mehrfach. Also Menschen haben auch mehrfach einfach ihre Stimmen abgegeben.
Okay, das ist ja alles möglich in Russland, ne?
Genau. Und was wir noch zu dieser ganzen Volksbefragung sagen müssen, es ging ja nicht nur um dieses auf Null setzen von Putins Amtszeiten. Es ging um eine ganze Reihe von Änderungen und Neuerungen, die alle als ein Paket zusammengeschlossen waren. Das heißt, es wurde im Paket abgestimmt. Du konntest also nicht für eine Sache stimmen, sondern wenn du für eine Sache gestimmt hast, hast du für alle Sachen gestimmt. Das heißt, es wurde beispielsweise über einen Mindestlohn, über einen höheren, über den Schutz der russischen Kultur, aber auch über gravierende politische Veränderungen im Gesamten abgestimmt. Das heißt, du hast
quasi für Paket ja, nein abgestimmt.
Genau.
Und nicht für Putin weiter ja, Klima nein, wieso?
Genau. Okay, das heißt, wenn du quasi soziale Garantien in der Verfassung haben wolltest, hast du gleichzeitig auch für ein Verbot von gleichgeschlechtlicher Ehe gestimmt. Oh, oder wenn du mehr Naturschutz wolltest, hast du gleichzeitig auch für eine patriotische Erziehung der Kinder und Jugendlichen gestimmt.
Alter.
Und eben auch dafür, dass Putin weiter kandidieren kann.
Aber das war schon nur im Kleingedruckten gestanden.
Das war auch Teil des umfassenden Pakets. Und es muss natürlich sichergegangen werden, trotz dieser Maßnahmen, dass da auch auf keinen Fall was schief geht. Deswegen wurden vielerorts bei diesen Abstimmungen Preise verlost. Also es war quasi wie so eine Art Tombola oder so, oder wie so ein, weiß ich nicht was. Ja. Wenn du da abgestimmt hast, konntest du auch noch was Schönes gewinnen. Ist doch nett. Und man geht doch davon aus, dass Betriebe einfach auch ihre ganzen Mitarbeiter gezwungen haben, abzustimmen. Die mussten also alle von der Arbeit aus da reingehen. Und Wahlbeobachter war natürlich nicht zugelassen.
Nee.
Also so lief das Ganze in Russland ab. Und demokratischer geht's nicht. Also nee. Da fällt mir eigentlich wirklich nichts mehr ein. Aber das ist halt
die höhere Version der Demokratie.
Ach so, ja, vielleicht haben wir das auch nicht verstanden.
Das haben wir einfach nicht verstanden.
Genau, so was ist in Russland gerade los. Vielleicht. Boah, ja.
Brutal, ey.
Heftig, auf jeden Fall. Ich glaube, dass wir damit auch schon am Ende angekommen sind. Oder was heißt schon? Ich glaube, es wird auch eine relativ lange Folge werden.
Ja, stimmt. Ja, sehr, sehr viele Themen tatsächlich.
Sehr, sehr viel Verschiedenes, ja.
Ja, genau. Also diese Folge war jetzt vielleicht ein bisschen ohne roten Faden, sage ich mal so. Aber das ist halt die
Das ist die
der Spirit of GBN.
Nein, nicht unbedingt. Das ist der Spirit der Zeit, in der wir leben. Das ist der Zeitgeist.
Genau, so viele Themen, die kann man gar nicht alle verbinden.
Es ist alles wild im Moment. Auch bei uns.
Ja.
So. Lieber, ich glaube, wir sind am Ende angekommen.
Genau, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen, habt wieder was mitgenommen.
Ja, könnt uns gerne schreiben, wie immer auf @the.gbn.
Genau, das haben wir noch, Sticker haben wir auch noch, Mensch, aber das muss man ja nicht jede Folge erwähnen.
Das wisst ihr ja, aufmerksame Zuhörer wissen das.
So.
Ja,
dann passt auf euch auf und tschüss.
Tschüss.